30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 277 von 30 minutes left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Rain, wie die Herrschaft. Total Body Fuel Lemon HDZ.
Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Schmeckt so ein bisschen Kaugummi-mäßig, finde ich.
Ja.
Also nicht schlecht, aber nicht nach Lemon.
Ja, doch, so ein bisschen Lemon ist auch drin, muss ich sagen. Aber es schmeckt, vielleicht schmeckt es ein bisschen nach Monkey Island.
So nach Hubba Bubba.
Weil Lemonhead ist ja der eine Kannibale von Monkey Island.
Ja.
Ja, naja, egal.
Muss ich auch mal wieder spielen, Monkey Island. Kann ich mal zwischen Weihnachten und Neujahr, passt das mal ganz gut.
Es ist ja auch schnell durchgespielt, wenn man weiß, was man machen muss.
Ja, ja, ja. Aber es ist ja auch mal lustig.
Das stimmt, das stimmt.
Gar nicht lustig ist, was da gerade in Berlin passiert. Also an diesem Wochenende, an dem wir aufnehmen, versammeln sich so ein paar Nazis in Berlin, um gegen Masken zu demonstrieren, weil sie dann ja keine Luft mehr bekommen, wenn sie ein kleines Stofffetzchen vor ihrer Nase haben. Hast du was von mitbekommen, was da abgeht gerade in Berlin?
Ja, ich finde es ein bisschen dreist, dass diese Nazis sich da versammelt haben in Berlin, um so zu tun, als würden sie irgendwie hier gegen Corona sein. In Wirklichkeit sind es einfach Nazis, die jetzt eine Nazi-Demo machen. Und das ist einfach scheiße.
Genau, also wenn man sich mal anguckt, wer da als so aufgerufen hat, irgendwie NPD, AfD, der dritte Weg und andere Nazi-Gruppierungen, dann sind relativ viele QAnon-Leute dabei. Hey, weißt du, was das ist, QAnon?
Das ist irgend so eine Pro-Trump-Geschichte, oder?
Ja, so ein bisschen. QAnon ist irgendwie die größte Verschwörungstheorie, die zurzeit irgendwie aktiv ist. Da haben unsere Freunde von Hoaxilla mal mit Tommy Krabweitz drüber gesprochen. Das fängt, glaube ich, irgendwie damit an, dass die Leute glauben, dass in irgendeinem Pizzaladen irgendwelche Kinder gefoltert werden, um den Adrenalin abzuzapfen, damit die Leute, die das machen, mehr jung bleiben können. Das ist alles sehr, sehr wild. Und irgendwie so eine super rechte Verschwörungstheorie. Die Leute finden tatsächlich Trump gut und Trump findet auch diese QAnon-Leute gut, was auch nochmal ein bisschen beängstigend ist. Aber die sind halt auch mit dabei. Die finden auch, glauben auch, dass Bill Gates alle Leute mit einem Mikrochip versehen möchte, um sie dann tracken zu können und so. Und
ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das ist ja Quatsch.
Ja, das ist alles total bekloppt. Und dann kommen dazu so Leute, ich weiß nicht, wie die da reingeraten sind, aber so Hippie-Leute, ne? Die dann halt mit den Rechten durch die Gegend laufen. Und irgendwie, weiß nicht, wenn ich auf eine rechte Demo gehe, die von Rechten organisiert wird und wo überall Reichsflaggen und Nazi-Klamotten sind, dann bin ich, glaube ich, ein Rechter. Und wenn die Hippie-Leute da dann noch ihre irgendeine Hippie-Musik singen, sind sie halt rechte Hippies. Aber es sind trotzdem noch Nazis, finde ich.
Ja.
Also, geht nicht zu diesen komischen Demos von diesen Corona-Schwurblern. Die verkaufen das dann so ein bisschen so, hier, die Demokratie wird unterjocht, weil wir müssen ja jetzt alle eine Maske setzen. Das ist ja eine Diktatur von Merkel und Christian Drosten. Was ja überhaupt nicht stimmt, weil in einer Diktatur dürfen sie keine Demonstration machen. Und diese Demonstration, die Nazis da machen wollten, die wurde ja, hat ja Polizei beantragt oder hat sie erst verboten, dann wurde es ja vom Verwaltungsgericht nochmal irgendwie das Verbot einkassiert und die Polizei hat es verboten, weil sie davon ausgehen musste, dass die Leute sich nicht an die Abstands- und Maskenpflichten halten, die es ja zurzeit gibt, weil wir wollen ja nicht, dass wir andere Leute anstecken und wir wollen ja nicht, dass der Virus sich weiter verbreitet. Ja. Wurde leider einkassiert und jetzt stellt sich heraus, die Leute halten sich nicht an die Maskenpflicht und die Leute halten sich nicht an die Abstände. Dann wurde die Demonstration beendet irgendwie oder für beendet erklärt von der Polizei, weil gesagt hat, hier, ihr haltet euch nicht an die Demonstrationsauflagen, die da sind. Abstand halten, Maske aufsetzen, was nicht so schwer ist. Ne? Abstand halten auf einer Demonstration ist vielleicht ein bisschen schwer, aber Maske aufsetzen könnte man machen.
Mhm.
Ist natürlich auch doof, wenn man gegen Maske aufsetzen demonstriert, wenn man dann dabei eine Maske aufsetzt. Also kann ich schon verstehen, warum die das nicht gemacht haben, ne? Aber bei einer Demonstration, die so gegen die Polizeigewalt beispielsweise ist, ne? Dann, und da wird sich vielleicht aus irgendeinem Grund auch nicht an die Auflagen gehalten, weil vielleicht irgendjemand mal eine Kapuze aufgesetzt hat und dann wird das als Vermummung gesehen. Dann sagt die Polizei gleich hier, Demonstration ist beendet und dann kommt Wasserwerfer und dann werden die Leute aus dem Weg gepustet. Das ist hier irgendwie nicht passiert. Die Demonstration wurde um 13 Uhr beendet. Jetzt habe ich gesehen, irgendwie um 19 Uhr waren noch ein paar Rechte dabei, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Also ja. Da greift die Berliner Polizei, die vielleicht auch ein bisschen mit der Situation überfordert ist, nicht durch genug. Also es gibt andere Demos, wo sie stärker durchgreifen und das finde ich ein bisschen seltsam.
Das ist in der Tat sehr eigenartig und wirft schon wieder ein komisches Licht auf die Polizei, die ja momentan sowieso in einem sehr komischen Licht steht.
Genau, also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das Demonstrationsrecht ist ein sehr hohes Recht oder das Versammlungsrecht. Und das muss auch sehr hoch gehalten werden. Aber wenn man sieht, dass die Polizei auf der einen Seite linke Demos ohne Probleme auflösen kann und rechte Demos nicht, dann ist das seltsam, finde ich.
Ja.
Seltsam sind ja auch irgendwie so andere Großveranstaltungen, die gerade stattfinden sollten eigentlich, ne?
Pass auf, ich habe eine bessere Überleitung. Demos gibt's ja auch von Videospielen. Und genau, und es ist gerade Gamescom. Die Gamescom ist ja normalerweise so eine Veranstaltung in Köln, wo man dann hingehen kann und dann sind da laute Musiken und dunkle Hallen und viele Leute und bunte Lichter. Und das fand dieses Jahr alles nicht statt. Und es gibt halt so ein paar Videostreams, wo man so ein bisschen Flair von der Gamescom nach Hause holen kann, während man nicht da ist. Das ist aber alles echt öde im direkten Vergleich. Vor allen Dingen trifft man natürlich auch keine Entwickler und keine Publisher, wenn man als Presse keine zu Hause rumsitzt. So, das ist halt das größte Ärgernis daran, dass es momentan nicht stattfinden kann. Es gab aber tatsächlich eine Opening Night Live von Jeff Keighley, auf der wurden so ein paar Sachen vorgestellt, auch ein paar Sachen für die Switch, irgendwie relevantes Zeug. Unter anderem, da kommen wir aber später zu, das Vorbestelldatum für eine Sammlung von Terrycane-Spielen. Und das neue Lego Star Wars Complete Edition. Das sah tatsächlich ziemlich witzig aus. Eines von den zwei Spielen, die für mich so interessant aussahen, dass ich es möglicherweise kaufe. Das andere war WWE Battlegrounds. Das sieht einfach nach einem netten Wrestling-Brawler-Spiel aus.
Mhm. So Messen wie Gamescom, um Neuigkeiten zu erfahren, braucht man ja heutzutage in Zeiten des Internets keine Mess mehr. Und deswegen ist ja auch die Cebit und die Cebit Home und das alles ist jetzt quasi zusammengefallen. Deswegen gibt's das ja alles nicht mehr. Der Grund, warum man noch heutzutage noch Messen hat, ist ja tatsächlich, um Leute zu treffen aus der Branche. Also in Hamburg ist normalerweise immer die so eine Cabin Interiors Messe, wo ich hingehe im April. In der Regel. Und da gehe ich ja nicht hin, weil ich mir die neuen Sitze angucken möchte, weil die werde ich in meinem Berufsleben sowieso irgendwann sehen, wenn die interessant sind, sondern die gehe ich halt hin, weil ich halt irgendwelche Leute, die ich aus irgendwelchen Projekten kenne, dort treffe. Und ja. Mich lädt einer ein, weil er mir was Neues vorstellen möchte oder sowas. Ne? Das ist ja der Hauptgrund, warum man zu Messen geht. Und bei so Videospielen, Wenn ich mir einen Sitz angucke, einen Flugzeugsitz, dann ist vielleicht so eine Messe noch ein bisschen sinnvoller, weil man sich da ein Objekt anguckt, was dann rumsteht und was man anfassen kann, was man ausprobieren kann. Videospiele kann man ja heutzutage auch übers Internet anfassen und ausprobieren. Deswegen fand ich es sowieso schon mal so ein bisschen lustig, dass es halt noch eine Messe gibt für Objekte, die es eigentlich auch übers Internet gut vertrieben werden können. Bis auf natürlich die Tatsache, dass man halt Leute trifft. Und wenn man das halt 2020 nicht kann, ist das natürlich echt schade für diese Branche.
Das hast du schon ganz gut dargestellt, aber es stimmt leider nicht ganz, weil die Software, die auf der Gamescom verkauft wird, nur ein Teil von dem ist, was wir möglicherweise sehen wollen und benutzen wollen. Switch-Spiele beispielsweise, die gibt's einfach nicht als Alpha-Demo. Das hättest du halt auf dieser Messe zu sehen und zu spielen bekommen. Und das gibt's einfach nicht zu Hause.
Ja.
Und das ist bei vielen anderen Sachen natürlich auch so. Ich meine, wenn die da irgendein PC-Spiel vorstellen, was demnächst erscheint, dann haben die da natürlich auch Rechner für, auf denen das hervorragend läuft. Und den hast du möglicherweise zu Hause auch nicht. Du beispielsweise hast überhaupt keinen Festrechner, auf dem du irgendein PC-Spiel spielen könntest zu Hause. Und das geht vielen anderen Leuten natürlich auch so. Und deswegen verpasst du halt schon was, wenn du das nur zu Hause hast.
Ja, das stimmt. Aber also ich als der gerne Spiele spielt, aber ich war halt noch nie bei der Gamescom. Ich war früher bei der Cebit Home, war ich sehr gerne. aber auch hauptsächlich, um Goodies abzugreifen.
Genau, die gibt's natürlich zu Hause auch nicht. Das ist auch blöd. Ja. Ich habe tatsächlich in dem NMAC-Podcast da eine Stunde lang mit meinen zwei Kollegen Sören und Erik drüber gesprochen, wie so ein Videospieljahr ohne Messen denn tatsächlich aussieht und ob es wahrscheinlich ist, dass sie wiederkommen. Meine Meinung ist nämlich, ich glaube, die Messen wird es alle nicht mehr geben demnächst. Genau.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt 2020 viele Sachen, die früher als reale Meetings, wie halt so eine Messe stattfanden, auch online gut genug klappen, dass sie halt sagen, okay, diese ganzen Kosten, die wir in den Jahren zuvor für so eine Messe verballert haben, die sparen wir uns in den nächsten Jahren. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dann irgendwann heißt hier, WWDC ist ab jetzt immer online, weil es hat ja 2020 so gut geklappt. Und genauso Gamescom ist ab jetzt immer online, weil es hat ja 2020 gut geklappt.
Also ne, wir werden einfach sehen, wie es die nächsten Jahre wird. Ich glaube, die E3 ist ziemlich auf dem absteigenden Ast, aber ich kann mir vorstellen, dass die Gamescom, weil die E3 ist ja eigentlich eine Pressemesse und die Gamescom im Gegenüber ist eine Publikumsmesse und deswegen hat sie viel, viel größere Zahlen und einen ganz anderen Markt und einen anderen Absatz und da funktionieren halt auch andere Dinge besser. Also zum Beispiel von unserem lieben Freund Tommy Krabbeis, die Cosplay-Show. Der hat ja das Cosplay-Village auf der Gamescom gemacht. Das findet halt dieses Jahr auch digital statt. Und solche Sachen, glaube ich, funktionieren erheblich besser, wenn du da einfach im Kostüm auf diese Messe gehst und dich bewundern lassen kannst, als wenn das alles über so einen Stream stattfindet. Und ja. Das geht natürlich besser, wenn es eine Publikumsmesse ist. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das nächstes Jahr die Gamescom wieder so ähnlich geben wird, wie es das bislang immer gab, aber die E3 möglicherweise einfach nicht mehr.
Ja, oder vielleicht gibt es auch statt der Gamescom dann irgendwie eine Cosplay-Com-Messe, wo halt sich, so also ein Cosplay-Event, wo sich halt nur Cosplayer treffen und alles andere ist online. Also
vielleicht.
Man muss ja nicht im nächsten Jahr die gleiche Messe halt so machen, wie sie vorher war, sondern man könnte sie ja splitten in, guck mal, das ist jetzt hier der Spieleteil, den machen wir online und diesen Teil machen wir offline. Ja, wir werden es sehen. Das ist alles in den Sternen geschrieben. Das ist alles in der Soße verkocht. Ich war beim Hobbykoch zu Gast. hast du es gehört?
Nein, ich habe es nicht gehört. Ich habe ein Bild gesehen von dem Essen, das Pad Thai, was ihr gemacht habt. Das sah sehr, sehr geil aus.
Genau, also ich war der Hobbykoch-Podcast. Das ist von unserem lieben Freund Kai Daniel Lu. Der macht einen Hobbykoch-Podcast und der hat quasi den neu gelauncht und ich und Hanno, wir waren dort in einem neuen Format zu Gast, was wir Fernverkostung, glaube ich, genannt haben, wo wir alle drei das gleiche Gericht gekocht haben und dann hinterher darüber gesprochen haben. Also einmal natürlich über die Vorbereitung, wie wir die Zutaten bekommen haben, wie wir da das verkocht haben und auch hinterher, wie es uns geschmeckt hat. Wir haben alle natürlich ein bisschen anders gekocht, weil es ist halt immer, man kocht halt immer jeder mal ein bisschen anders, ne? Und deswegen sind alle drei Gerichte sicherlich ein bisschen unterschiedlich geworden. Aber ich glaube, das ist ganz nett und es ist ein Format, was wir sicherlich auch weiterhin benutzen werden oder weiterhin vorantreiben werden. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich nehme an, ihr habt über die Alternativmöglichkeiten auch nachgedacht, dass einer das kocht, die anderen beraten ihn per Videokonferenz währenddessen und danach tut er das einfach in Kartons und schickt die dann weg und dann zwei Wochen später wird die Verkostung stattfinden.
Nein, über das Format haben wir nicht nachgedacht, über so ein Format.
Ach, das. Na gut, okay.
Ja. Nee, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Meiner Frau hat sehr viel Spaß gemacht, das zu essen, weil ich habe natürlich genug gekocht, dass sie auch was davon hatte.
Mhm. Habt ihr denn vorher grundsätzliche Dinge abgeklärt? Also zu dem Essen oder habt ihr einfach gesagt, so, das Gericht heißt so und so, macht den Rest alleine und danach reden wir drüber?
Nee, wir haben ein Rezept rausgesucht. Also das Parteirezept, das wollte oder habe ich quasi rausgesucht. Ich wollte eigentlich ursprünglich ein Rezept nehmen, was ich in einer Kochschule in Thailand bekommen habe. Das ist aber irgendwo ausgedruckt in meinen Kisten in meinem Lager und ich bin nicht an dieses Rezept rangekommen. Deswegen habe ich im Internet ein Rezept gesucht, was dementsprechend, also sehr, sehr ähnlich war, wo ich gedacht habe, als ich es gelesen habe, oh ja, das ist genau das gleiche Rezept. Es wird ein bisschen anders sein, aber es ist mir ist kein Unterschied aufgefallen, als ich diese Rezepte gelesen habe.
Spannende Frage zu diesem, das ist ja ein thailändisches Rezept, dem Namen nach jedenfalls. Gibt denn hier irgendwelche Zutaten einfach gar nicht, sodass du irgendwas substituieren musst?
Ich musste, also ich habe was substituiert, aber ich hätte es nicht machen müssen. Also ich habe Shrimps mit Hähnchen substituiert, weil wenn ich in Thailand bin, bestelle ich mir auch mal Chicken Pad Thai und deswegen habe ich auch Chicken Pad Thai gemacht. Aber es gibt viele, viele Sachen, also zum Beispiel hatte ich kleine getrocknete Shrimps, das sind so Mini-Shrimp-Babys quasi, die sind irgendwann 4-5 Millimeter groß. Die benutzt man zum Salzen des Ganzen. Die bekommst du im Asialaden, aber halt auch nicht in jedem Asialaden, ne? Und wenn man jetzt natürlich irgendwo auf dem Land wohnt, wo man dazu keinen Zugang hat, ist es sicherlich schwieriger, Sachen zu bekommen. In Hamburg ist es super einfach, solche Sachen zu bekommen, wenn man denn weiß, wo man sie bekommt. Es gibt einige Asialäden in Hamburg, die haben es nicht. Und es gibt andere Asialäden in Hamburg, da bekommst du es ohne Probleme. Aber wir haben halt, wie gesagt, alles bekommen. Auf jeden Fall war das ein sehr schönes Erlebnis da bei Kai im Hobbykoch-Podcast. Wir verlinken das in den Shownotes, wer sich das anhören möchte und wer das auch nochmal nachkochen möchte. Ich glaube, das Rezept ist auch auf der Seite verlinkt. Ja, und dann habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon berichtet, dass ich einen neuen Podcast gestartet habe mit dem Nico.
Das App-Store-Tagebuch, ich erinnere mich.
Ganz genau. Und da haben wir jetzt die erste reguläre Folge, die Folge Nummer 2 ist herausgekommen, über Ideenfindung. Da berichten wir beide, sie ist herausgekommen, es sei denn, ihr hört das am ersten Tag, wenn dieser Podcast herauskommt, dann, also es erscheint am Montag, den 31. August. Über Ideenfindung, da haben wir so ein bisschen gesprochen, wie wir halt auf Ideen von neuen Apps kommen, sind ein bisschen abgeschweift. Aber ich glaube, das ist eine ganz nette Folge geworden. Wir sind selber beide noch ein bisschen dabei, dieses Format, was wir dort aufgebaut haben oder was wir da aufbauen, zu lernen. Aber es ist, glaube ich, ganz lustig. Wir haben eine kleine News-Section, wo wir über ein Thema reden, über das wir gleich auch noch mal ein bisschen reden werden. Dann haben wir über Ideenfindung gesprochen, unser Hauptthema. Und wir haben das Framework-Work der Woche, wo wir halt über ein Framework berichten, was wir manchmal benutzen oder benutzen wollen oder gerade entdeckt haben, was, glaube ich, ganz lustig ist. Da könnt ihr mal reinhören, App-Store-Tagebuch, so für die Leute, die gerne programmieren lernen wollen.
Sehr gut. Das heißt also, in diesem Podcast wirst du jetzt weniger über Programmierung reden, weil du das, deinen ganzen Redebedarf hast du da dann schon abgedeckt.
Ja, nein, wenn ich Sachen habe, die ich hierfür berichtenswert halte, dann mache ich das natürlich weiterhin. Also das sind dann aber, also das habe ich ja sowieso bis jetzt immer gemacht für unser Publikum hier bei Dirty Minutes Left, das Ganze ein bisschen vager gehalten, weil ich ja weiß, dass Leute zuhören, die von Programmieren nicht so eine Ahnung haben und ich möchte die Leute ja nicht zu sehr abhängen. Im App-Store-Tagebuch kann ich da ein bisschen detaillierter reingehen, glaube ich. Also da wird es ein bisschen spezifischer und da werden mehr Fachbegriffe benutzt, wahrscheinlich irgendwann, wenn ich die dann gelernt habe, weil ich bin ja kein Programmierer offiziell. Ich werde natürlich über interessante Sachen werde ich natürlich auch weiterhin hier berichten, aber wer ins Detail gehen möchte, der ist beim App-Store-Tagebuch, glaube ich, ganz gut aufgehoben dann.
Das war jetzt keine gute Werbung. Über interessante Sachen werde ich auch hier berichten und den ganzen Rest hört ihr da.
Ach, ihr versteht mich doch schon.
Also da ist es ein bisschen spezifischer und ein bisschen nerdiger als hier.
Genau. Jedenfalls, was das Programmieren angeht.
Was die News angeht, kannst du aber auch in diesem Podcast gerne berichten. Wir hatten ja, ich glaube, letzte Woche schon ein bisschen angefangen, über das Epic Battle zu reden, was der Folge den Namen gab, nämlich die Kabbelei zwischen Apple und Epic und Google. Und dann haben sich irgendwie noch Microsoft eingeschaltet, aber ist eigentlich nicht betroffen. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass Epic aus dem App Store rausgeschmissen wurde mit seiner Haupt-App Fortnite. Heute ist der, was haben wir heute für ein Datum? Am 28. ist sie rausgeschmissen worden. Am Freitag. Und jetzt kann man halt Fortnite nicht mehr über iOS und macOS laden. Und das ist natürlich ein bisschen bedauerlich für alle Leute, die das da drauf gerne gespielt haben, weil es nämlich just eine neue Season gab und die gibt's da halt jetzt einfach nicht. Auch weil, also auch bei denen, die es runtergeladen haben, gibt's halt keine Updates mehr für die App.
Genau, und nicht nur Fortnite, sondern halt auch andere Epic-Titel können nicht mehr geladen werden. Also ich hatte zum Beispiel von Epic Infinity Blade bei mir auf dem im App Store-Account irgendwann mal runtergeladen. Oder ich weiß nicht, ob es umsonst war oder gekauft. Aber das kann ich halt auch nicht mehr runterladen, wenn es nicht auf meinem Gerät mehr drauf ist. Also es gibt, ja, wer irgendwann mal was im Apple iPod Store, App Store gekauft hat von Epic, das Geld ist halt weg. Also du kannst das Spiel halt nicht mehr benutzen, was du da jemals gekauft hast. Und das ist halt auch so ein bisschen, das ist der Grund, warum ich gerne Spiele auf CD, DVD, Cartridge oder sowas kaufe, weil das kann dir halt so bei Online-Stores immer mal passieren, dass da irgendwas aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar ist. Das ist jetzt bei diesem Infinity Blade ist es mir, glaube ich, relativ egal. Aber bei, keine Ahnung, wenn ich jetzt Enter the Gungeon nur online gekauft hätte, wäre es halt doof, wenn ich es halt irgendwann nicht mehr spielen kann. Fortnite interessiert mich tatsächlich persönlich weniger.
Naja gut, ich meine, dass das Geld weg ist, ist ja sowieso klar, weil das Geld ist einfach in dem Moment weg, wo du es kaufst. Du musst halt überlegen, wie viel Nutzen du davon hast, dass du es halt bezahlt hast. Also, ne, ich meine, ich habe auch diverse Apps schon im Store gekauft und dann sind die Entwickler einfach, die haben halt das Jahr gehabt so und dann sind die Entwickler halt platt gegangen, weil es sich nicht getragen hat und dann gab es die Entwickler halt im Store nicht mehr und dann gab es auch die App nicht mehr. Das ist halt immer das Problem, dass du halt im Grunde nur so eine Benutzungszeit kaufst bei diesen Apps und nie die App oder irgendeinen tatsächlichen irgendeinen tatsächlichen Gegenwert stimmt ja auch nicht, weil die Benutzungszeit ist ja ein Gegenwert. Aber also, es ist halt schwierig, weil du hast nichts Nachhaltiges dafür.
Ja, und das ist ja auch ein Grund, warum viele also auf Abo-Modelle inzwischen setzen, weil sie dadurch halt einen konstanten Inflow an Money haben, an Geld haben und deswegen halt auch die App-Entwicklung weiter finanzieren können und das Aufrechterhalten der App. Das merke ich auch beruflich. Also wenn wir irgendwie eine neue Software entwickeln lassen, dann müssen wir halt immer die Maintenance berechnen über die nächsten 10 Jahre, solange wir diese App halt brauchen. Ne? Und das wird halt mitgerechnet. Dann sagen wir, okay, dieses Programm, was wir da kaufen, kostet in der Entwicklung so und so viel und dann kostet es pro Jahr so und so viel an Maintenance. Und selbst wenn wir da nichts dran verändern, kostet es halt weiterhin diese Kosten jedes Jahr. Und das sind halt Sachen, die halt bei Apps inzwischen durch so Abo-Modelle gegenfinanziert werden. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr abgeschwiffen vom eigentlichen Epic-Thema. Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig. Ich weiß immer noch nicht, auf welcher Seite ich da stehen soll. Ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Ich finde, Apple ist dort zu sehr eine Plattform geworden, eine Infrastruktur, als dass man sagen könnte, okay, die haben den App Store gemacht, die dürfen alle Regeln bestimmen. Auf der anderen Seite hat sich Epic auch so ein bisschen wie ein Kleinkind verhalten.
Apple aber auch. Also in dem Moment, wo sie jetzt die Unreal Engine abschalten wollten, haben die halt auch gesagt, okay, das ist schon ein bisschen krass. Und deswegen hat auch irgendein Gerichtshof jetzt gesagt, das dürft ihr nicht. Also Apple ist quasi verboten worden, die Unreal Engine für alle Entwickler abzuschalten. Also quasi Epic seine Zertifizierungsrechte zu entziehen.
Ja, da weiß ich auch noch nicht so ganz, ob das so hundertprozentig korrekt ist, so wie das berichtet wurde. Weil nur weil die Entwicklerrechte von Epic entzogen werden, könnten ja theoretisch immer noch andere Entwickler die Unreal Engine benutzen und sie müssten das halt selbst signieren, wenn sie es in den App Store hochladen. Das könnten sie ja machen. Also theoretisch könnten weitere, also das einzige Problem ist, wenn du halt eine App mit dieser Unreal Engine dann entwickelst, kriegst oder eine neue Version von der Unreal Engine hast, dann kriegst du halt, diese Engine ist nicht zertifiziert, willst du sie trotzdem starten oder willst du sie in den Müll schmeißen, weil könnte ein Virus sein. Und das kommt halt hoch, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das andere Entwickler davon abhalten sollte, diese Engine auf dem Mac und auf dem iPhone zu benutzen. Aber vielleicht verstehe ich da auch nicht alles von. Deswegen, ich will nicht sagen, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefasst habe.
Da müsste man mal diesen total guten Podcast App Store Tagebuch hören. Vielleicht wissen die da mehr drüber.
Ich glaube nicht. Die wissen auch nicht mehr drüber. Es sei denn, in der nächsten Folge vielleicht. Mal gucken. Ja, Facebook hat sich auch noch eingemischt. Weil Facebook hat irgendwie gesagt so, hey, hier, das ist jetzt nicht exakt das Gleiche, also geht nicht auf das Epic und die 30% ein. Aber Facebook hat gesagt, hey, mit der neuen Version von iOS, also dem Betriebssystem von den iPhone, können wir die Leute viel schlechter tracken. Und alle anderen, die unsere Tracking benutzen, können die auch viel schlechter tracken. Das ist ja voll doof.
Da gehen uns ja dann 50% unserer Revenues verloren. Und das, finde ich, ist eine ziemlich lustige Aussage, weil die ganze Welt Facebook für seine Werbung hasst und alle das gut finden. Und Facebook fängt jetzt an zu jammern, so nein, hier, wir kriegen kein Geld mehr und so, wir verdienen irgendwie nur noch 400 Milliarden Dollar pro Jahr statt 800 oder was. Keine Ahnung, was da die Werte sind, aber es ist einfach super beknackt und alle Leute wünschen Facebook die Pest an den Hals. Und das zeigt sich in dieser Aussage von Facebook einfach sehr deutlich, also in den Reaktionen darauf, dass Facebook da einfach keine Freunde hat.
Ja, mich hat Facebook jetzt auch verloren. Ich habe meinen Facebook-Account erstmal deaktiviert und der wird dann in Zukunft gelöscht.
Yay. Finde ich sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann das leider nicht machen, weil ich tatsächlich das NMAC kommuniziert über den Facebook Messenger ausschließlich und deswegen habe ich keine andere Chance, als dabei zu bleiben. Ich habe aber die App schon bestimmt seit 5 Monaten oder so nicht mehr auf meinem Telefon, die Facebook-App, und vermisse sie kein Stück, weil Facebook einfach auch die Pest ist.
Ja, ich bin sehr froh, dass ich mein das da alles deaktiviert habe und ich will jetzt mal ein bisschen gucken, ob das alles so klappt. Oder ob ich aus irgendwelchen Gründen nochmal wieder mich einloggen müsste, zum Beispiel, weil ich irgendwo Login mit Facebook benutzt habe, wo ich nicht anders reinkomme in irgendeine andere App oder sowas. Aber wenn das alles wunderbar ist und ich jetzt irgendwie in 3 Monaten keine Probleme merke, dann wird der Account auch komplett gelöscht.
Okay, sehr gut.
Aber ich gehe es halt langsam an, ne? Also nicht so radikal. Sehr gut. Lieber vorsichtig sein.
Vorsichtig sein ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe einen neuen Handyvertrag, weil mein Telekom-Vertrag, den wollte ich in dieser Form eigentlich sowieso nicht haben. Pass auf, ich habe ja ein Haus. Und in diesem Haus, das habe ich seit Ende 2016, da wollte ich gerne Festnetz haben und Internet und Fernsehen. Und da war tatsächlich damals Telekom das Sinnvollste, weil günstigste. Also so ein Starterangebot hier und deswegen war das unglaublich günstig, das mit Telefon, Internet und Fernseher zu haben. Also so ein Telekom, keine Ahnung, wie dieses Fernsehdienst von denen heißt. Und dazu habe ich mir dann einen Handyvertrag der Telekom besorgt, weil das auch günstig war, weil die da eine Kombination von 10 Euro Rabatt boten oder so und das eben auch günstig war. Dann habe ich mich so ein bisschen einlullen lassen und habe nicht darauf geachtet, was dieser Vertrag genau aussagt, wollte meinen Handyvertrag kündigen. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, aber dann wird ja der Festnetzvertrag 10 Euro teurer. Ich gesagt, na toll, okay. Dann behalte ich also diesen Handyvertrag noch eine Weile lang, um da ein bisschen Geld wenigstens wieder reinzukriegen. Und habe den dann aber gekündigt. Das ist jetzt zum 3.9. der Fall. Und habe mir einen neuen Vertrag besorgt, bei einer natürlich viel besseren Firma. Getäuscht. Nämlich Mobilcom Debitel. Es gab bei MyDeals, da gucke ich immer ganz gerne nach irgendwelchen günstigen Sachen, ein Angebot, da AirPods Pro zu kriegen und diesen Vertrag abzuschließen. Der kostet mich über 2 Jahre inklusive allem irgendwie 500 Euro. Also ungefähr 21 Euro pro Monat. Und da wusste ich aber von vornherein, ich muss auf bestimmte Dinge achten, weil Mobilcom Debitel alle Leute versucht, über den Tisch zu ziehen. Und da möchte ich jetzt gerne ein paar Dinge erwähnen. Zum einen, wenn man so einen Vertrag macht, einrichtet, abschließt, dann bekommt man 2 Dienste kostenlos für einen Monat als Probemonat. Und das ist, das eine ist irgendwie so ein Datenschutzdienst und das andere ist irgendwie so ein Fernsehdienst. Und ich brauche die beide nicht und ich will die beide nicht und niemand anders braucht oder will die beiden. Nach diesem einen Monat gehen die aber in eine Vertragslaufzeit von dann 24 Monaten über, die sich natürlich nicht kündigen lässt. Das heißt, das ist der größte Knaller eigentlich. Das heißt, einen Monat nachdem man die 24-monatige Laufzeit des Mobilcom-Vertrages quasi gestartet hat, startet dann eine weitere 24-monatige Laufzeit von diesen Zusatzdiensten. Das heißt, die laufen sogar länger als der Mobilcom-Vertrag, als der Mobilfunkvertrag, wenn man sie nicht rechtzeitig kündigt. Also das ist schon ziemlich dreist und es kostet halt 5 € pro Monat, die beiden Dienste zusammen. Da hätten sie mich halt jetzt ordentlich über den Tisch ziehen können. Das fand ich schon mal ziemlich dreist. Dann habe ich eine eSIM beantragt. Die eSIM zu beantragen kostet bei Mobilcom DBTel angeblich auch 26 €. Aktuell zwischendurch waren es irgendwie mal 30 und angeblich ging es auch irgendwie mal für 0. Und das habe ich dann, also ich habe da angerufen und gesagt, hier, ich hätte gerne in der eSIM und so. Und haben sie gesagt, ja, hier, wie, ja, Neuvertrag und so. Ja gut, dann machen wir es ausnahmsweise mal kostenlos. Und dann habe ich diese eSIM beantragt, bin dann angerufen worden und habe ich halt so einen QR-Code auf der Webseite bekommen und wollte den mit meinem Handy scannen und das hat nicht funktioniert. Also das erste Mal ist irgendwie schief gegangen und bei der Telekom, also im Telekom-Netz, geht es nur ein einziges Mal. Und das heißt, danach funktionierte dieser QR-Code nicht mehr und dann hat mein Telefon halt gesagt, nee, der Code ist schon benutzt worden. Also habe ich beim Support angerufen. Die Dame, die ich dann da am Telefon hatte, nachdem ich durch so einen Telefoncomputer gegangen bin, die hat mir erstmal sofort eine SMS geschickt. Und die SMS, ich muss die tatsächlich verlesen, was da drin steht. Das ist nämlich eine echt dreiste Geschichte. Pass auf, da steht.
Spannung. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht?
Vielleicht habe ich die auch schon gelöscht. Die schicken tatsächlich auch von sehr vielen verschiedenen. Ach da. Lieber Kunde, wie gerade telefonisch besprochen, bitte klicken Sie auf Ihren individuellen Link, um sich den persönlichen Kundenvorteil zu sichern. Doppelpunkt, dann kommt der Link. Ihr Mobilcom DBTel Team. Und das hat die Dame mir einfach geschickt, ohne da was zu sagen. Und also ich habe, während ich das Telefonat führte, habe ich halt dieses SMS-Geräusch gehört und gedacht, aha, okay, dann gibt's da halt irgendwas. Dann hat sie gesagt, ja, klicken Sie mal da drauf, dann müssen Sie Ihre Daten nur bestätigen und dann kriegen Sie 5 € Gutschrift im nächsten auf der nächsten Monatsrechnung. Und habe ich gesagt, ja gut, prima, dann mache ich das doch mal. Und dann habe ich da drauf geklickt und dann kam ich auf eine Website. Und auf dieser Website stand 5 € Gutschrift einmalig. Die Gutschrift über 5 € erhalten Sie auf eine Ihrer nächsten Mobilfunkrechnungen. Total super. Bitte bestätigen Sie vorher nur noch die folgenden Bedingungen. Bla 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 bla. Ganz viel Text. Und am Schluss ein grüner Bestätigen-Knopf. Und der ganz viele Text besagt, ach übrigens, Mobilcom DBTel darf mich postalisch per E-Mail, SMS, Telefon oder Telemedien über Angebote von Partnern zu Apps, Online- und Mediendiensten, Telekommunikations- und TV-Diensten und Produkten, Software, Hardware und Zubehör, Energiedienstleistungen, Krediten und Versicherungen informieren. Ich bin damit einverstanden, bla 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 bla. Also hätte ich quasi denen die Erlaubnis gegeben, mich alle 2 Stunden für den Rest der Vertragslaufzeit anzurufen, von irgendeinem beknackten Versicherungsanbieter aus. Und das fand ich unfassbar dreist. Und das ist nicht einmal passiert, dass ich diese SMS bekommen habe, sondern ich habe wegen dieser eSIM dann mehrfach anrufen müssen, weil ich dann auch aus dem Netz einmal wieder rausgeschmissen worden bin. Und jedes Mal, wenn ich eine von diesen Damen am Telefon hatte, dann hat die mir wieder so eine SMS geschickt und gesagt, ja, hier, klicken Sie da doch mal eben drauf und bestätigen Sie alles. Und ich habe denen auch direkt gesagt natürlich, entschuldigen Sie mal, das ist einfach Betrug, was Sie hier machen. Und hat sie gesagt, ja, okay, dann nicht. So, und das war's dann. Und das finde ich einfach total dreist. Und natürlich, wie all diese Mobilfunkanbieter inzwischen, also all diese unseriösen Mobilfunkanbieter, muss man eine SMS schicken mit AP-frei, Anschlusspreis oder so, an eine bestimmte SMS-Nummer. Und wenn man das nicht weiß, dann zahlt man auch halt auch bei der nächsten, übernächsten Rechnung irgendwie 40 € an Gebühren für nichts quasi. Und das ist einfach. Es ist alles ein wahnsinniger Betrug und ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Verbraucherschutzzentrale und so, die müssen darüber eigentlich schon Bescheid wissen. Ja, also Mobilcom, ich freue mich natürlich über jeden dieser Hürden, die ich genommen habe, jede Falle, um die ich drumherum gekommen bin. Ich habe aber immer ein bisschen Angst, dass sie mich bescheißen wollen. Ich will jetzt meine Rufnummer noch mitnehmen, habe dafür einen Antrag gestellt und wenn das durch ist, dann werde ich sofort kündigen. Und hoffe, dass ich dann 2 Jahre ruhige Vertragslaufzeit habe. Da bin ich echt gespannt, ob ich da noch irgendwas von habe. Weil das ganze Internet ist voll von Leuten, die sagen, hier, nee, Mobilcom, DBKL, die haben mir irgendwie einen Kühlschrank geschickt und gesagt, ich hätte den bestellt und so. Also, ja, krass. Dafür ist der Vertrag halt billig, ne? Das kaufst du dir damit auch ein.
Ja, ja, also ich bin ja ein großer Fan von der Telekom. Also ich habe seit Jahren meinen Telekom-Vertrag und bin eigentlich da auch sehr, sehr glücklich mit. Bis auf die Tatsache natürlich, dass er relativ teuer ist im Vergleich zu anderen Verträgen. Meine Frau hat Kongstar und damit sind wir eigentlich auch sehr glücklich. Das ist ja eine Telekom-Tochter im Telekom-Netz. Und das klappt eigentlich auch ganz gut, finde ich. Also da bin ich sehr glücklich auch mit.
Wo ich tatsächlich sehr glücklich bin mit, ist der Support von der Telekom. Die sind wirklich fantastisch. Das habe ich auch schon diverse Male im Podcast gesagt. Die sind fast immer gut gelaunt und immer freundlich und hilfsbereit. Ich habe jetzt natürlich auch gesagt, hier, Telekom hilft, angeschrieben auf Twitter. Das funktioniert am allerbesten übrigens. Ich habe gesagt, ich möchte gerne meine Rufnummer mitnehmen und das wäre schön, wenn ihr mir da helfen könntet, weil ich finde es irgendwie nicht auf der Webseite. Dann hat halt eine Romina mir geschrieben, ja, warum würde ich dir denn helfen wollen? Lass uns doch mal telefonieren. Habe ich gesagt, ja gut, okay. Hat sie mich irgendwie Samstagmorgen, hat sie eine Nachricht geantwortet. Ja, ich würde jetzt ja schon anrufen, aber es ist halt Samstagmorgen um 8. Da wollte ich noch nicht stören. Habe ich gesagt, ja, ich bin aber schon wach. Und dann hat sie halt kurze Zeit später angerufen und mich dann gefragt, wie es denn aussieht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, also ne, ich komme bestimmt irgendwann wieder. Momentan war halt das Angebot einfach bei einem Konkurrenten besser. Und deswegen bin ich halt weggegangen. Und es war bestimmt nicht das letzte Mal. In den letzten 20 Jahren war ich halt schon diverse Male bei der Telekom, weil ich habe diese Telefonnummer jetzt tatsächlich schon 20 Jahre, seit ich 16 bin. Mhm. Meinte sie, ja, das vielen Dank für deine ehrliche Auskunft. Ich freue mich, dich in 2 Jahren wieder zu begrüßen. Ich habe dir die 7 Euro, die das eigentlich kostet, habe ich dir mal erspart für die Rufnummernmitnahme. Ich stelle das jetzt einfach ein und dann hören wir uns in 2 Jahren wieder. So. Und das fand ich einfach super geil. Und so sind die halt immer drauf. Also, ne, fast alle Probleme, die es irgendwie zu lösen gibt, kannst du mit denen halt einfach locker besprechen. Das finde ich sehr angenehm am Telekom-Support.
Ja, ich fand das auch mal. Ich hatte denen mal auch eine Nachricht geschickt über Twitter und dann hat mich einer zurückgerufen, da war ich gerade auch auf irgendeiner Dienstreise irgendwie unterwegs. Und er meinte so, ja, ich könnte das jetzt für dich machen, das ist aber dumm. Also eigentlich können wir das besser in einem halben Jahr machen. Es war irgendwie ein Vertrag umstellen, ich weiß nicht mehr. Dann ist das viel günstiger für dich und viel, viel besser. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das in einem halben Jahr. Und dann hat er mich nach einem halben Jahr nochmal angerufen. So, hey, hier, so, wir wollen das ja machen. Ist es stets noch dabei? Wollen wir das noch machen? Das sind jetzt die Konditionen. Und das, ich fand das halt, die sind halt, keine Ahnung, wie die das machen, aber der hat sich halt diese Sache irgendwie in seine App reingeschrieben und gemerkt, in seinen Kalender, was weiß ich was, in die Kundendatenbank hier den Typen am 8. November bitte wieder zurückrufen oder so. Ja, aber also ich fand, was das angeht, ist die Telekom ganz gut. Das ist halt, aber man bezahlt halt auch dafür, für den Service.
Richtig, und man zahlt halt als Neukunde weniger und deswegen freue ich mich da halt in 2 Jahren dann wieder Neukunde sein zu können. Ne? Vielleicht gibt es auch dann von was weiß ich was für einem Anbieter noch besseres Angebot, aber Telekom ist da halt, ne, die haben halt auch einfach, die bieten halt diesen guten Support dafür und das finde ich halt auch schon was wert. Abgesehen davon ist das Netz einfach das Beste, deswegen wollte ich auch dringend jetzt im Telekom-Netz bleiben für den Neuvertrag.
Ja, ja, ja. Fürs Haus habe ich jetzt auch einen DSL 100 Vertrag abgeschlossen bei der Telekom. Was ja auch, also das ist das erste Mal, dass ich halt einen Vertrag abschließe für ein Haus oder für ein Objekt, wo nur eine Partei drin wohnt, was halt kein Mehrfamilienobjekt ist. Das ist halt auch irgendwie interessant, weil es halt nur einen Anschluss gibt und sowas. Ja, aber da bin ich jetzt halt auch Neukunde und das habe ich aber alles über das Internet gemacht. Im Shop war nicht so freundlich, wie die Leute von Telekom hilft. Also, ich wollte das eigentlich im Shop machen, aber dann war tatsächlich online war das günstigste und auch das mit am wenigsten Problemen. Und wenn man weiß, was man will, ist das ja auch kein Problem.
Richtig.
Ja, weil ich habe versucht überzuleiten von ich weiß was ich will und Batman, weil Batman ist immer gut, ne? Aber tatsächlich weiß ich gar nicht, was ich will. Will ich das, was da steht? Batman Gotham by Gaslight.
Pass auf, ich mache eine Überleitung, schneide das einfach alles raus. Wer ja auch immer weiß, was er will. Okay, ich schneide das nicht raus. Wer ja auch immer weiß, was er will, ist Batman. Ich habe neulich einen Film gesehen, den ich schon lange bei iTunes irgendwann mir mal gekauft hatte und sehen wollte. Der heißt Batman Gotham by Gaslight. Also ein Steampunk-Batman-Film, wo der Bösewicht Jack the Ripper ist. Mhm. Und das fand ich klang nach einem guten Konzept und ich hatte auch Lust, mal wieder einen Film zu gucken und wollte gerne einen kurzen gucken. Dieser Film ist nämlich mit 77 Minuten oder so tatsächlich sehr kurz. Fast so wie Dumbo. Und lohnt sich sehr zu gucken.
Ich fand Dumbo als Kind immer einen sehr langen Film. Vielleicht auch, weil auf der Videokassette, die wir haben, davor noch so ganz viele kleine Kurzfilme waren.
Dumbo habe ich gar nicht gesehen, wollte ich auch gar nicht drauf hinaus. Ich wollte über diesen Batman-Film sprechen, weil das Blöde bei Batman ist ja immer, dass du genau weißt, worauf es hinausläuft, weil alle Leute sind irgendwie klar und er hat immer seinen Butler und der Butler ist immer so und so und die Bösewichte sind immer so und so, der Joker ist immer irgendwie lustig und fies und so. Aber das Schöne ist, weil dieser Batman spielt halt Anfang des 20. Jahrhunderts und hat deswegen einige Freiheiten. Also in einer der ersten Szenen beispielsweise, da wird einfach Poison Ivy direkt von dem Ripper umgebracht. Und das finde ich ist eine sehr, sehr interessante Idee, einfach mal das komplette Universum umzuschmeißen. Natürlich ist das in den Comics schon diverse Male passiert. Wir haben da auch schon bei Dirty Man's Death diverse Male drüber gesprochen, ohne Ahnung zu haben, glaube ich. Aber die Idee, dass in so einem Steampunk-Universum fahren, fand ich halt ganz cool. Vor allen Dingen, weil dieses Gotham ist halt dem London des Anfang des 20. Jahrhunderts relativ ähnlich. Deswegen ist halt auch Jack the Ripper der Gegner. Und ich finde halt auch schön, dass sie diese Lösung gewählt haben für die Geschichte, weil du dich halt die ganze Zeit fragst, wer ist denn eigentlich der Bösewicht? Weil das ist halt so eine Maskengeschichte und du weißt es halt nicht. Und ich würde den Film tatsächlich empfehlen, auch wenn die IMDb-Bewertung jetzt nicht die beste ist. Der hat eine Wertung von 6,7. Also für einmal gucken ist es auf jeden Fall cool. Wie gesagt, der ist halt auch relativ kurz. Und wenn du 6,7 Sterne in 77 Minuten kriegst, dann musst du dir überlegen, wie viel Stern pro Minute das ist. Macht man das so?
Ich glaube, das macht man nicht so. Das ist einer von diesen gezeichneten Batman-Filmen, ein Cartoon-Batman.
Ja, genau, das ist einer wie auch
Batman vs. Dracula.
Genau, und Batman und das Phantom und Future Batman und wie sie alle heißen, Suicide Squad. Ah nee, Suicide Squad kriegt jetzt auch einen neuen Echtzeitfilm. Ja, stimmt. Suicide Squad kriegt jetzt nicht nur ein neues Spiel, sondern auch einen neuen Film. Es gab jetzt eine, im Vorlauf der Gamescom gab es so ein DC Fandom, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt haben, wo sie einfach so einen Tag lang irgendwie einen Livestream gemacht haben und dann alle möglichen Trailer gezeigt haben. Da gab es zum einen ein neues Gotham Knights Batman Spiel, was sehr ähnlich aussah zu den Arkham Spielen bislang, aber, und das ist eine schöne, spannende Neuerung, gar keinen Batman als Protagonisten hat, sondern es gibt ein Team von 4 Leuten, du kannst es auch im Koop spielen, ich weiß nicht, ob zu viert, aber mindestens zu zweit. Die 4 Protagonisten sind Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood. Und das sind halt alles so Zöglinge von Batman, sag ich mal. Also in der Story ist Batman halt gestorben, Bruce Wayne. Mhm. Und wer es glaubt, wird selig so, wie immer. Aber du spielst halt im Spiel eben diese anderen Figuren. Und das sah ziemlich cool aus, weil die halt alle auch verschiedene Fähigkeiten haben. Das haben wir so ein bisschen schon gesehen bei Arkham City zum Beispiel, da konnte man auch Nightwing spielen, der halt so zwei glühende, so zwei Neon-Leuchtstöcke hat, mit denen er dann irgendwie kämpft. Und Batman hat halt immer irgendwie keine Waffe. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Das sah sehr gut aus. Für Koop-Spielen ist das, glaube ich, ziemlich witzig. Hast du das gesehen, ja,
im Trailer? Ich habe die Batman-Spiele auch eigentlich ganz gerne gespielt. Nee, hab ich mir noch nicht angeguckt. Hätte ich mir mal angucken sollen vielleicht, weil ich mag ja Batman eigentlich sehr gerne und Batman-Spiele, die Arkham-Spiele habe ich auch eigentlich recht gerne durchgespielt. Auch wenn sie teilweise schon ich will nicht sagen zu einfach waren, aber so ein bisschen zu gescriptet waren. Aber generell haben mir dieses Spiel schon Spaß gemacht. Und ich fand auch den Suicide Squad Film ja auch nicht schlecht. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
Den ersten.
Genau, da gibt es jetzt nämlich auch tatsächlich einen Nachfolger zu. Also es ist ein Trailer gezeigt worden, ein kurzer Teaser zu einem neuen Suicide Squad Film. Und es ist auch ein Trailer gezeigt worden zu einem Suicide Squad Spiel. Und es ist ein neuer Batman-Film mit Robert Pattinson in der Rolle des Batman geplant. Also es gibt quasi für jeden Batman-Freund gibt's da irgendwas draußen demnächst. Ich glaube, das Gotham Knights-Spiel kommt übernächstes Jahr. Das Suicide Squad-Spiel nächstes Jahr oder irgendwie so. Also es dauert bei allem noch ein bisschen, bis das erscheint natürlich, weil natürlich 2020 auch einiges an Produktion jetzt gestoppt hat. Aber ich finde das alles ziemlich cool. Und Batman, gerade diese Arkham-Spiele, die machen einfach wahnsinnig Spaß, weil das so eine coole Atmosphäre hat und weil du mit einem Knopf extrem coole Kämpfe hinkriegst. Also du musst dich nur ein bisschen mit dem Stick bewegen und den A-Knopf hämmern und dann kriegst du sehr, sehr coole Kämpfe hin. Und das finde ich schon gut. Und du kannst es aber auch beliebig steigern, wenn du das komplizierter machen willst und noch effizienter deine Gegner umwerfen willst.
Ja, ich finde es immer ein bisschen schade, dass DC das nicht so hinbekommt wie Marvel, so ein coherent Universe zu schaffen. Die versuchen es ja immer wieder. Aber so gerade was Batman angeht, finde ich, versauen sie es halt. Es gab ja die Dark Knight Trilogie, die war halt sehr, sehr gut. Und dann gab es halt den Ben Affleck, Matt Damon, ich verwechsel die beiden immer, Batman, der war halt scheiße. Genauso wie die Superman-Filme, die letzten, die waren halt auch nicht so prall. Und dann kommen wieder Spiele raus, die ganz okay sind und irgendwie das Ganze so dann einem Schliff zu geben, dass es halt alles zusammenpasst und dass es halt alles sich weiterspielt, das fehlt mir halt so ein bisschen. Dann gab es hier die Gotham-Serie, die eigentlich ganz cool war, aber dann sagt DC auf einmal, ja, aber die ist jetzt nicht mehr Canon, die gehört nicht wirklich so dazu, zu dem, was wir eigentlich wollen mit Batman und so. Und irgendwie, ich würde es, glaube ich, gut finden, wenn die sich einfach mal 5 Jahre Pause gönnen und einfach mal eine Strategie entwickeln und das Ganze mal in gut machen. Also so in, nicht nur so, hier ist was Gutes und da ist eine ganze Menge Scheiße und dann ist wieder was Gutes, sondern also einfach mal alles gut. Das wäre halt gut, finde ich.
Tja.
So 5 Jahre Pause kann sich so eine Firma wahrscheinlich nicht leisten.
Naja, ich meine, in dem Batman-Film, wir hatten jetzt lange Zeit keinen Film mehr mit Batman als Protagonisten. Also von daher, da hatten wir schon durchaus eine lange Pause. Ich weiß nicht, wann der Dark Knight Rises erschienen ist, 2013 oder so, 2012. Ich meine, natürlich gab es danach irgendwie den Joker noch.
Danach gab es noch Batman vs. Superman. Es gab
The Batman. Die habe ich total verdrängt. Ja, du hast recht, natürlich.
Ja, es gab eine Menge Scheiße.
Ja, das stimmt, Die habe ich einfach total verdrängt, die Filme.
Ja, das ist auch gut so, dass du die verdrängt hast, tatsächlich. Aber die darf man halt, also gibt's halt, ne? Dann gab es hier den mit dem Sad Batman, ne, wo er immer nur rumgeheult. Anyway.
Ja, neues Batman-Spiel jedenfalls, freue ich mich drauf, weil die Spiele waren tatsächlich alle sehr gut und die waren auch tatsächlich ganz kohärent, zumindest Arkham Asylum und Arkham City und dann Arkham Knight so ein bisschen noch, Arkham Origins sprang da so ein bisschen raus, aber die ersten beiden waren zumindest ziemlich stringent hintereinander weg, fand ich gut.
Ja, die Arkham-Spiele waren gut, ja. Ich hab was geguckt. Ich habe, glaube ich, letzte Folge darüber berichtet, dass ich von der Serie Dark die Staffel 1 gesehen habe, die so ein bisschen darum geht, dass so Kinder verschwinden in so einer Kleinstadt in Deutschland. Eine Serie, die es auf Netflix gibt. Tatsächlich gibt es von dieser Serie noch 2 weitere Staffeln und die habe ich beide in der letzten Woche geguckt. Damit ist die Geschichte auch abgeschlossen. Von dieser Serie. Also es gibt tatsächlich 3 Staffeln und die runden auch so die ganze Geschichte ab. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass es um Zeitreisen geht, ist das schon ein bisschen gespoilert, ne? Aber
nee, ist es nicht. Das kann man schon wissen. Es geht um eine deutsche Kleinstadt irgendwie, die Winden heißt. Und da gibt es irgendwie wahnsinnig viele Protagonisten und die hängen alle miteinander zusammen. Und was ich über diese Serie gehört habe, ist es wohl so, dass die, dass Netflix gesagt hat, hier macht mal eine Serie in Deutschland für deutsches Volk. So, hier habt ihr ganz viel Geld, macht mal irgendwas Sinnvolles damit. Da haben sie sich überlegt, okay, wir mögen ja Lost. Lass uns doch mal sowas wie Lost machen, nur viel stringenter und mit einem Plan. Und das ist wohl Dark jetzt geworden.
Es gibt im Netz, wenn man, also ich habe dann, als wir Staffel 2 und Staffel 3 geguckt haben, ein bisschen auch gegoogelt und mir so diese ganzen Zusammenhänge in der schönen Tabelle oder in so einem Diagramm anzeigen zu lassen, was sehr hilfreich ist, jedenfalls für mich. Ich mag das nicht, wenn es zu viele Gesichter und zu viele Charaktere gibt, und das ist tatsächlich bei dieser Serie leider der Fall, dass es halt für mich zu viele Personen gibt. Meine Frau, es war sehr lustig, sie konnte immer sagen, hier, das ist der, die wusste von jedem den Namen und so, und hat sich über Nachnamen gewundert. Warum heißt der denn so mit Nachnamen? Das dürfte doch eigentlich gar nicht sein, der müsste doch eigentlich einen anderen Nachnamen haben. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant, also zu beobachten für mich. Aber nichtsdestoweniger haben wir halt die letzten beiden Staffeln auch geguckt, und es ist halt sehr verworren, aber im Endeffekt ist es eigentlich ganz gut. Also wer Dark noch nicht gesehen hat und so ein bisschen, es ist keine Serie, bei der man nebenbei tötern kann. Ne? Es ist eine Serie, wo du halt tatsächlich aufpassen musst, auch wenn die mal, so keine Ahnung, mal zeigen sie halt auch irgendwie ein Gesicht, ein erstauntes Gesicht für 30 Sekunden oder so. Ne? Also manchmal denkt man so, oh, die ziehen das ein bisschen hinaus. Aber dann in den anderen Situationen muss man da wirklich aufpassen und so am besten sich ein Diagramm mitmachen, wer denn mit wem jetzt wie was zu tun hat und sowas. Oder sich das in der Diagramm hinterher aus dem Netz laden. also es ist eine sehr interessante Serie für
Will
Leute.
Will ich auf jeden Fall auch gucken. So, jetzt wurde es abgeschlossen, das ist für mich immer ein sehr gutes Kriterium. Das ist sehr reizvoll für mich, eine Serie zu gucken, wo ich weiß, die ist irgendwann zu Ende. Also aktuell gucke ich noch iZombie, da sind wir immer noch in der zweiten Staffel, aber das gibt da auch wohl nur 5 Staffeln, und wenn die durch sind, dann würde ich wohl die anfangen. Andererseits haben wir auch noch Gotham zu Ende zu gucken. Naja, okay, es gibt so ein paar Serien, die ich gerne gucken möchte.
Ja, und es gibt auch viele Spiele, die ich gerne spielen möchte. Spielst du zurzeit irgendwas Interessantes oder hast du was auf dem Plan, was kommt?
Ja, so ein bisschen. Ich habe halt so ein paar AAA-Spiele aus den vergangenen 10 Jahren jetzt am Rechner rumliegen, schon seit Ewigkeiten, die ich immer mal wieder spielen wollte. Da habe ich jetzt gerade Tomb Raider 2013 begonnen, habe ich gestern irgendwie 2 Stunden gespielt. Das fand ich tatsächlich sehr witzig. Also, nee, witzig ist das falsche Wort. Es ist ziemlich super brutal, das gefällt mir auch nicht daran, aber dieser Survival-Aspekt, der ist ziemlich cool. Und ansonsten habe ich jetzt gerade auf der Gamescom, wir hatten angekündigt, dass wir drüber reden werden, wurde von Strictly Limited Games der Vorverkauf gestartet für eine Spielesammlung, die im kommenden April oder Mai oder so erscheinen soll, nämlich Turrican. Und der Aufhänger war, also die haben so ein Video gezeigt mit Chris Hülsbeck, welches ja ein deutscher Komponist ist, der damals gesagt hat und auch jetzt noch, dass er sich bei diesem Soundtrack zum ersten Mal so richtig frei entfalten konnte und austoben konnte und das machen konnte, was er wollte. Und da ist halt der Turrican Soundtrack zu entstanden. Der ist einfach fantastisch. Chris Hülsbeck ist ein ganz fantastischer Komponist. Der macht halt so Synthesizer Musik. Großartige Musik. Stücke. Müsst ihr einfach mal bei YouTube Turrican Soundtrack eingeben und dann findet ihr da ganz viele Sachen, auch direkt von ihm hochgeladen. Und Strictly Limited Games hat jetzt eine Sammlung von Turrican-Spielen, will sie veröffentlichen, die Firma. Und zwar gibt es da 2 Sammlungen, die kosten jeweils $35 und es sind jeweils 5 Spiele enthalten, weil es offensichtlich insgesamt 10 Spiele gibt von Turrican. Wusstest du das?
Also ich wusste, das ist Turrican, Turrican 2 The Final Fight und Turrican 3 Payment Day gibt.
Genau.
Und dann es gibt irgendwie Mega Turrican, was Turrican 3 ist. Es gibt noch irgendwie eine Variante von Super Nintendo, Super Turrican. Aber ich wusste nicht, dass es insgesamt 10 Spiele sind.
Vielleicht sind es auch nur 10 Varianten. Jedenfalls sind auf jeder dieser Cartridges eben 5 Spiele vorhanden vom Amiga, Super Nintendo, Mega Drive. Das sind die 3 Plattformen gewesen. Mhm. Und man kann eben eine Collector's Edition kaufen für $100 Euro. Und das habe ich gemacht und da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf, wo nämlich diese beiden Sammlungen drin sind und außerdem noch eine Dokumentation auf Blu-ray. Mal gucken, womit ich die abspiele. Ein Soundtrack, ein Artbook und noch so ein bisschen was anderes Zeug. Und da freue ich mich einfach drauf, weil ich glaube, dass die Spiele das auf jeden Fall wert sind. Und Musik ist es das auch. Und die Dokumentation ist wahrscheinlich ziemlich cool. Und ich freue mich einfach drauf. Es hätte tatsächlich auch für den doppelten Preis noch eine Collector's Edition gegeben, wo dann auch noch eine Statue bei ist und irgendwelche Untersetzer und weiß ich nicht, noch irgendein bisschen was. Aber das wäre mir halt den Preis tatsächlich nicht wert gewesen. Ich habe halt gedacht, okay, für die 30 Euro Aufpreis zu den Spielen kann man sich den ganzen Zusatzbonuskram leisten. Aber jetzt irgendwie noch ein Diorama und eine 20 Zentimeter große Turrican-Statue brauche ich auch nicht unbedingt.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. 2014 habe ich bei Kickstarter den Turrican Soundtrack gekauft oder gebackt von Chris Hulsberg. Der hat dann ja die CDs rausgebracht, mit dem Soundtrack.
Genau, die Soundtrack Anthology, die gab es halt damals, ja.
Das ist schon ganz schön lange her.
Die ist sehr gut.
Ja. Ach, ist doch schon echt lange her. Ja, Turrican ist eine Sendung. Also das ist ja so ein Spiel so wie Contra, so ein wo du von links nach rechts läufst und rumballerst.
Genau, nur im Space Science-Fiction-Setting eher als Contra. Contra ist ja so ein Kriegsfilm-Setting. Genau.
Ansonsten, ich habe gesehen, es gibt bei Netflix eine Doku über Videospiele. Ich habe sie noch nicht gesehen, es wurde aber sehr viel drüber geredet. Highscore heißt die. Hast du da schon was gesehen von?
Da habe ich tatsächlich die erste Folge von gesehen. Da hat ich habe den Namen schon wieder vergessen, Warshaw, der Entwickler des wahrscheinlich schlechtesten Videospiels aller Zeiten, E.T. nämlich, für das Atari 2600. Aus dessen Sicht wird quasi die Geschichte der ersten Videospielkonsolen erklärt. Und das ist nur die erste Folge und das war ziemlich unterhaltsam. Also es waren irgendwie 50 Minuten Folge und sehr gut gemacht über Space Invaders und über Pac-Man und über Missile Command, über Arcade Welten damals in den frühen 80er Jahren. Also das war sehr sehenswert. Ich bin gespannt, wie die Serie weitergeht. Also da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann noch über die Konsolen gehen, die ich tatsächlich besitze oder besaß oder zumindest kenne. Fand ich ziemlich cool. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wer Netflix hat, mal eben die Doku reinschmeißen.
Genau, das gibt irgendwie 6 Folgen a 40 Minuten. Also die eine mal 47 mal 37, so um die 40 Minuten rum pro Folge. Okay. Ja, sehr, sehr cool. Ist das so ein bisschen wie The Toys That Made Us? Hast du das mal gesehen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Deswegen kann ich da keinen Vergleich ziehen. Aber ich fand es jedenfalls unterhaltsam. Ich mag ja sowieso die Welt, in der damals die ersten Videospiele entstanden sind, mag ich eigentlich ganz gerne, weil das für mich alles so absurd ist, weil die einfach irgendwie mit so einem Lötkolben irgendwelche Videospiele zusammengelötet haben. Das ist einfach total eigenartig für mich.
Ja. Ich will hier auch mal nochmal ein Videospiel entwickeln. Ich habe auch schon mehrfach angefangen, aber noch nie zu Ende gebracht.
Auch mit dem Lötkolben, so Platinen zusammenschrauben und so?
Nee, das aus dem sind wir zum Glück raus. Obwohl das eigentlich auch ganz cool wäre, finde ich. Also so, ich mag ja so Hardware-Basteleien nicht ganz gerne. Also wenn du so Sachen zusammenschraubst und auf einmal machen die Sachen was. Ich finde das immer schon ganz cool. Ja. Software ist natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen einfacher, aber ja, es ist nicht ganz so was Besonderes, wie wenn man Hardware-Sachen zusammenbastelt.
Ne? Ja.
Also wenn das ist, keine Ahnung, du kannst, wenn du einen Stuhl auf dem Papier zeichnest, ist es toll, aber wenn du einen Stuhl baust, ist es besser. Und ne, es ist, weiß nicht, irgendwie sowas in der Hand zu haben, ist halt schon ganz cool. In der Hand zu haben wir jetzt auch nichts mehr, weil mein Getränk ist nämlich leer.
Der Übergang zu nix. Genau, ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn alles klappt, wie immer.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.